Hallo, freut mich, schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast gibt dir ein wenig Einsicht. Meine Gäste erlauben einen Einblick in ihr Leben und erzählen rund um ganz besondere Themen. Ja, das hier ist so, ja, Geschwätzeltes. Ich bringe nice Gäste mit, mal schauen, wer der Nächste ist. Ja, ja, so, ja, 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 so, ja, Geschwätzeltes.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soja Geschwätzeltes. Ich bin der Sebastian und heute ist der Jesko zu Gast. Jesko ist ein Mitgründer von Econoise, einem, ich sag jetzt mal, nachhaltigen, veganen Modelabel. Wir hören gleich noch mehr dazu. Schön, dass du da bist, Jesko.
Ja, danke für die Einladung.
So, als erstes habe ich mir gedacht, Econoise, ich kann damit auf jeden Fall schon was verbinden, weil ich euch ein bisschen kenne. Aber vielleicht sagst du mal was zu dem Namen.
Ja, also angefangen hat eigentlich alles damit, dass, ja, also Tari und ich waren davor bei Fridays for Future aktiv und ja, uns hat es halt einfach gestört, dass wir keine Kleidung gefunden haben, die wir auch selbst irgendwie cool fanden. Es gab schon ein paar nachhaltige Labels, aber die haben irgendwie eher ältere Menschen angesprochen und ja, dann haben wir gedacht, dann fangen wir einfach selbst mal was an. Cool. Und ja, wir haben uns dann mit zwei anderen, die so schon eine ähnliche Idee hatten, zusammengeschlossen und die hießen damals Econoise. So kam die Connection, ja.
Okay, das heißt, der Name bestand schon und ihr kamt dann mit dazu?
Genau, ja. Ja, wir hatten so ein bisschen den Fokus halt wirklich von der Herstellungsweise, dass wir da halt achten, dass wir jetzt nicht Bio-Baumwolle benutzen, sondern halt wirklich so das Nachhaltigste, was es halt eigentlich gibt und die hatten halt eher so den Fokus, mit Künstlerinnen zusammenzuarbeiten. Und ja, das hat irgendwie ganz gut gepasst. Und ja, es gab damals schon viele nachhaltige Modelabels. Und deswegen haben wir gedacht, wenn wir uns zusammenschließen, ja, haben wir vielleicht bessere Chancen.
Das macht Sinn. Wann war denn das ungefähr?
Das war 2019 schon.
Ah ja,
okay. Ja, schon eine Weile her, ja.
Ja. Okay, weil ihr habt jetzt ja vor kurzem eure erste Kollektion gedroppt.
Genau, ja.
Ja. Wieso hat das jetzt so lange gedauert und was war so der Prozess?
Ja, ja, gute Frage. Also angefangen hat es eigentlich, dass wir dann geguckt haben, was ist so der nachhaltigste Stoff und haben eigentlich gedacht, dass wir aus Hanf produzieren wollen, weil wir mal gehört haben, das ist besonders nachhaltig, das kann man auch in der Region anbauen. Da haben wir uns eben mit einem Professor getroffen von der Uni Reutlingen, der daran forscht und der hat halt gemeint, dass es gar nicht so nachhaltig ist, weil du relativ viele Verarbeitungsschritte brauchst, dass du die Faser so fein bekommst, dass du daraus dann eben den Garn herstellen kannst.
Okay.
Und ja, dann haben wir halt gesagt, okay, der hat uns dann den Tipp gegeben, dass es Modal-Tencel gibt. Das ist so ein, oder Tencel, das ist so ein Stoff, der wird aus Holz gewonnen. Überbegriff ist Lyocell. Und ja, dann haben wir halt gesagt, okay, dann produzieren wir daraus. So, wir wollten halt wirklich auch jetzt nicht einfach Bio-Baumwolle oder sowas machen, das ist mittlerweile relativ einfach, sondern halt auch wirklich einen neuen Stoff nehmen. Und ja, dann haben wir halt angefangen, dann halt erstmal zu gucken, okay, was ist das überhaupt für ein Stoff? Lyocell ist halt so der Überbegriff und dann haben wir geguckt, okay, was gibt's für Produktionsstätten, die daraus eben dann Garn herstellen und haben halt mit denen Kontakt aufgenommen. Damals gab es noch gar nicht so viele, die das gemacht haben.
Wo sind die denn so? Wo findet man die?
Ja, also in Europa war, glaube ich, also eine war in Österreich und noch die andere, die war, glaube ich, ich weiß es gerade nicht mehr genau, Finnland, glaube ich.
Ah ja.
Es gab nur zwei, drei Produktionsstätten oder so. Und Tencel gehört eben zu Lenzing, das ist, sind die aus Österreich.
Ja.
Und ja, die haben halt auf Tencel einen Trademark drauf. So.
Ah, okay.
Und da tun sie halt garantieren, dass das Holz aus Europa kommt. Mhm. Und wir haben auch von denen uns halt die Listen geben lassen. Und die haben uns auch schon damals gesagt, dass halt das Problem ist bei Lyocell, dass es halt unklar ist, woher das Holz kommt für den Garn.
Und okay, verstehe.
Da wird mittlerweile eben halt auch schon Regenwald für abgeholzt. Und dann halt, ja,
überall findet man diese Vertuschung und, ach Gott.
Genau, und ja, dann halt irgendwie so schnell wachsendes Holz halt angepflanzt wie, Eukalyptus, das wächst halt sehr schnell und dann rodest du es halt und dann kannst du daraus halt Holz machen, aber kannst du daraus dann halt auch Lyocell machen, aber das ist halt nicht das, was wir wollten. So. Und dann hatten wir aber eben den Stoff Tencel und dann haben wir als nächsten Schritt eben geguckt, okay, wer kann uns daraus T-Shirts produzieren, haben da halt auch wieder in ganz Europa geguckt. Wir hatten in Portugal Kontakt, in Polen hatten wir auch Kontakt mit Produktion. Es war aber schwierig so und dann hatten wir auch mal geguckt in Italien. In Italien ist aber auch so ein Problem, dass es nicht viele nachhaltige Produktionsstätten gibt. Also haben wir auch so ein bisschen uns drüber informiert. Es gibt zum Beispiel eine Stadt, die heißt Prato in Italien und da leben nur Chinesen. Und die tun eben Kleidung dort herstellen, wo dann am Ende Made in Italy draufsteht. Am Ende wurde es von Chinesen halt produziert.
Oh, ne?
Und so, da muss man halt einfach genau hinschauen. Und dann hatten wir eben viel Kontakt in Portugal und hatten eigentlich auch eine Produktion, aber dann kam Corona, dann mussten die zwischenzeitlich dicht machen.
Ah,
und
ja,
das
okay.
war wirklich schwierig so. Und dann kamen wir irgendwann auf die Produktion von Finn Kliman. Global Tactics. Die ist mittlerweile ja auch bekannt geworden.
Ja,
ja. Eher negativ so. Die haben uns aber auf uns damals echt einen guten Eindruck gemacht, weil die halt einfach uns professionell relativ flott ein Angebot geschickt haben, uns dafür garantiert haben, dass sie wirklich nachhaltig sind. Ja. Waren auch deutlich teurer als die anderen, muss man sagen, im Einkauf. Ich kann das ja jetzt shoppen, also weil wir da eh transparent sind. Also bei der anderen Produktion waren wir, glaube ich, bei 10 bis 12 Euro für ein T-Shirt-Rolling, also ohne Bedrucken und allem.
Ja.
Und bei Global Tactics, glaube ich, 19 Euro.
Ah, ja.
Also schon nochmal deutlich teurer.
Fast 100% teurer.
Ja, und dann...
Und aber alles mit Lyocell, also die hätten das auch gemacht.
Ja, Tencel, genau.
Ja, Tencel, ja.
Ja, und... ja, da hatten wir eigentlich gedacht, ja gut, die haben uns auch gesagt, sie bezahlen halt ihre Mitarbeiter besser. In Portugal hat man ein relativ niedriges Lohnniveau so.
Mhm.
Von daher fanden wir das eigentlich cool. Und
dann
wollten wir eben mit denen unsere erste Kollektion eben machen.
Mhm.
Und ja, haben dann eben das Design noch draufdrucken lassen. Das war auch nicht einfach, weil wir kamen halt nicht an Prototypen, weil die haben uns halt gesagt, okay, wenn ihr Prototypen haben wollt, dann müsst ihr halt eure erste Kollektion in Auftrag geben.
Mhm.
Aber das sind halt 300 T-Shirts. So. Und das waren dann bei 7.000 oder 8.000 Euro der erste Auftrag.
Da ist das Problem, ne, dass man direkt am Anfang schon irgendwie einfach ein gutes Budget bräuchte,
Voll.
Um durchzustarten.
Ja.
Aber wie soll man denn da hinkommen, wenn man noch nichts verkauft?
Genau,
also,
ja.
Um dieses Startguthaben immer dann irgendwie zu organisieren, ist schwierig.
Ja, es war dann wahnsinnig schwierig. Prototypen zu bekommen, haben wir auch wirklich länger für gebraucht, hatten wir dann aber irgendwann.
Okay.
Dann.
Aber ohne Druck oder mit Druck?
Ohne Druck erstmal.
Ja.
Und bedrucken wollten wir hier eben in Freiburg machen, weil wir da auch jemanden kennen, der halt Siebdruck macht. So.
Ja.
Und das ist ja so das Nachhaltigste auch, was man machen kann.
Ja, und auch nice, wenn du da einfach vorbeigehen kannst oder mit der Person
face
to face sprechen und einfach auch den Prozess beobachten. Das ist
ja
mega cool.
Ja, aber da hatten wir dann eben wieder ein Kunstwerk. Und der hat uns gesagt erstmal so, ja, okay, dann müsst ihr jetzt mal die Farben trennen und dann schaue ich weiter, weil es ist halt relativ komplex. Wir hatten halt 6 oder 7 verschiedene Farben.
Ja.
Und bei Siebdruck ist es so, du musst die dann alle übereinander drucken sozusagen, also in verschiedenen Druckgängen. Die Farbe trocknet zwischenzeitlich ein, das ist halt wirklich schwierig mit Siebdruck.
Ja.
Und du musst halt immer genau sozusagen, dass die Farben sich ergänzen in den verschiedenen Druckstritten. Also es dreht sich so im Kreis und dann wird halt immer wieder eine Farbe drauf gemacht.
Mhm.
Und dann haben wir die Farben getrennt und dann hat er gesagt, ja, nee, macht aber nicht.
Ach was?
Bisschen zu heikel,
echt?
Zu risky.
Oh nee,
und,
hat das mal versucht, so ein Probedurchlauf?
Nee, hat er nicht mal probiert.
Wollte er gar nicht.
Ja, und dann, ja, scheiße, so. Und dann haben wir weiter nach anderen geguckt, die das für uns machen können. Haben wir schon welche gefunden, aber das kam dann auch für unseren Prototypen nicht in Frage, weil es halt wahnsinnig teuer ist, das für 2 Stück zu machen, weil der Aufwand für ein paar hundert oder ein paar tausend T-Shirts ist genauso groß wie für 1 oder 2, weil du musst die Siebe halt vorbereiten und
okay.
Ja, dann hätte das für 2 Prototypen, glaube ich, 500 Euro gekostet.
Wow.
Ja.
Okay. Zahlen wir aus der Portokasse.
Ja, war nicht gerade einfach so. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt für die Prototypen Sublimationsdruck. Das ist so ein Druck, wo die Farbe erhitzt wird und dann eben reingepresst wird. Deswegen sieht, wenn man auf unsere Crowdfunding-Kampagne geht oder unsere Videos anschaut, dann sieht man auch, der Druck sieht jetzt nicht so perfekt aus. So. aber ja, das war so die einzige Möglichkeit dann für unsere Prototypen. Und dann haben wir halt eben, ja, mit Guerilla Media heißen die, haben wir unser Video produzieren lassen, den kannte ich noch von Fridays for Future. Mhm. Dem habe ich damals den zweiten Streik organisiert.
Cool.
War ganz cool, ja. Der hat sich mittlerweile eben damit auch selbstständig gemacht. Und
cool.
Ja, war eigentlich echt nice so. Aber man muss auch ehrlich sagen, bis jetzt lief die Kampagne noch nicht so gut. Unser Ziel war es, eben 10.000 Euro zusammenzubekommen. Und ja, das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, dass unsere T-Shirts zu teuer sind. Also wir konnten halt auch jetzt schon für die Kampagne unsere T-Shirts nicht groß für weniger als 50 Euro anbieten, weil wir jetzt selber Kosten hatten pro T-Shirt von 30 Euro aufwärts, so ja. Marketing noch gar nicht eingerechnet.
Boah, ja.
Und ja, genau, deswegen, also jetzt, unsere Kampagne endet jetzt schon bald und also unser Ziel waren es 10.000 Euro und ich glaube, wir haben jetzt 1.800 Euro oder 1.700 Euro zusammenbekommen. Mhm. Also sieht nicht so aus, dass wir das noch packen würden. Ja. So. Genau.
Und was würdest du sagen, woran liegt das jetzt, abgesehen davon, dass die Shirts so teuer sind?
Dass es nicht so gut lief.
Ja.
Ich würde sagen, dass wir halt wenig Auswahlmöglichkeiten hatten.
Mhm.
Also wir hatten halt ein Design, einen Schnitt.
Ja.
Und wir halt wirklich mehr Geld gebraucht hätten, damit es funktioniert hätte. Also hätten wir jetzt halt, keine Ahnung, 50.000 Euro gehabt, dann hätten wir eine Kampagne besser planen können, mhm. hätten mehr Geld im Marketing stecken können mhm. und hätten vor allem halt auch unterschiedliche Pieces anbieten können.
Ja.
Und das war jetzt halt einfach nicht möglich, weil eben hätten wir noch, also wir hatten für einen Schnitt, eine Farbe, war die Mindestbestellmenge bei 300 T-Shirts. Mhm. Und wenn du halt noch mehr machen musst, so hast du halt noch höhere Mindestbestellmengen natürlich. Und das war halt für uns einfach nicht stemmbar. So.
Mhm.
Aber wir haben wahnsinnig viel daraus gelernt. Ich meine, wir haben 2019 damit angefangen und das war auf jeden Fall so eine geile Zeit. So. Mhm. Aber es sieht wohl so aus, als wenn wir damit so ein bisschen abschließen müssen jetzt.
Okay. Mit der Kampagne oder mit Econoise?
Wahrscheinlich auch mit Econoise.
Ach was?
Ja.
Oh, das ist super schade.
Ja.
Ja. Okay, und ist es, wie viele Leute sind denn in dem Team?
Also wir waren zu viert. Jetzt waren wir zu dritt, auch während der Kampagne. Mhm. Der eine, der hat sich eben noch weiter auf sein Studium fokussiert.
Ja.
Der hat seine Bachelorarbeit auch über Econoise tatsächlich gemacht. Und dann, ja, war es halt so, entweder geht halt irgendwie ein selbstständiges Projekt oder Studium. Und dann hat er sich halt für Studium entschieden. So. Weil es ist halt auch viel Arbeit. Also halt auch viel Arbeit jetzt reingesteckt. So.
Genau, das meine ich halt, weil ich glaube, wenn das halt auf drei Schultern verteilt ist, dann ist das schon heftig.
Ja.
Ne, was Am man Ende, da alles machen muss, gerade auch wenn so eine Kampagne losgeht.
Ja.
Sehr krass. Und ich weiß ja von dir, dass du auch noch weitere Projekte hast und den anderen geht es ja eben ähnlich. Der eine macht sein Studium, der andere vermutlich auch oder irgendeinen Job und dann ist es so, wow.
Ja.
Weil, ja, man müsste eigentlich super, super viel Zeit da reinstecken, jeden Tag. Allein auf Social Media, ich weiß es ja selber, wenn man irgendwas bewirbt, dann, boah, da kannst du halt jeden Tag mit verbringen.
Voll, ja. Ja, also eben, der muss auch ehrlicherweise sagen, wir waren sogar zu zweit jetzt während der Kampagne so wirklich, weil eben Tariel, der hat noch sein Abitur gemacht.
Ja.
Und ja, es war schon schwierig so. Aber ja, also es hat auf jeden Fall Bock gemacht.
Ja, dann, also ich war jetzt nicht darauf eingestellt, dass das so eine Folge wird, mit wie ist Econoise entstanden und wie endet es. Aber es ist ja auch voll spannend, das Ganze mal so zu sehen.
Ja.
Das stellt meine Fragen oder meine Vorbereitung auch nochmal in ein anderes Licht, weil, ja, man kann das jetzt auch ein bisschen reflektieren wahrscheinlich einfach.
Ja.
So, weil ich finde, ihr habt zum Beispiel schon ein krasses Alleinstellungsmerkmal. Ich habe hier mir so notiert, was macht euch besonders und Zum Beispiel, wie du eingangs gesagt hast, allein schon die Auswahl des Materials. Das habe ich halt noch nie gehört, dass irgendein Modelabel so ein Material verwendet.
Ja.
Was würdest du denn sagen, was ist am weitesten verbreitet so bei den nachhaltigen Marken?
Auf jeden Fall Bio-Baumwolle.
Mhm.
Über 90% nutzen auf jeden Fall Bio-Baumwolle. Ja. Wir haben mal bei einem Startup-Wettbewerb mitgemacht und haben uns da halt mal angeguckt, ja, so 60 Mitkonkurrenten, sowas aus, was die produzieren. Mir ist einer eingefallen, der aus Hanf teilweise produziert hat, auch nur Beimischung, also 50% oder so, ja. Sonst alle aus Bio-Baumwolle.
Ja.
Man muss halt ehrlich sagen, das ist halt keine große Kunst. Du kannst halt mittlerweile Bio-Baumwoll-Shirts, wenn du ein eigenes Label aufmachen willst, für 4-5 Euro einkaufen und auch wieder für 30-40 Euro verkaufen. Das ist so das Business, was die meisten nachhaltigen Brands machen.
Krass. Aber ich meine, was ist jetzt die Problematik daran? Also
an was?
Was? An Bio-Baumwolle.
Ja, also es ist nicht schlecht. Es ist auf jeden Fall schon mal besser als keine Bio-Baumwolle. Und ja, also es geht halt besser so. Es ist halt so, Bio-Baumwolle braucht halt viel Wasser. Insgesamt Baumwolle braucht halt viel Wasser und wird halt häufig in Afrika angebaut, wo es nicht besonders viel Wasser gibt, in Regionen, wo es halt nicht viel Wasser gibt. Mhm. So, und ja, wenn du jetzt aus Tencel zum Beispiel produzieren lassen willst, du kannst halt in Europa das Buchenholz nehmen. Dafür wird auch nicht mehr abgeholzt, als sozusagen nachwächst. Die achten darauf, dass sie mehr Bäume pflanzen, als sie sozusagen dafür cutten. So, das ist klimaneutral dadurch.
Ja.
Und du kannst es eigentlich halt komplett in Europa machen. So, und
das
ist halt schon noch besser.
Könntest du keine europäische Biobaumwolle
kaufen? Gibt's ja auch, klar. Es gibt auch in Griechenland, gibt's auch
Aber die sind halt mehr so in den wärmeren Gefilden.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, gut.
Also es geht schon auch, es ist auch, also es ist auf jeden Fall auch besser als jetzt einfach konventionelle Baumwolle. Ich weiß nicht, ob du es ein bisschen verfolgt hast, Steuerung F, glaube ich, war es, oder Y-Kollektiv, die haben vor kurzem mal so eine Doku darüber gemacht, wie andere deutsche Marken produzieren lassen, beziehungsweise woher die Baumwolle kommt, haben das mal so zurückverfolgt und da haben sie herausgefunden, dass halt viel aus China kommt und dass das vor allem von Uiguren geerntet wird, also von Sklavenarbeit eigentlich.
Krass.
Und da ist natürlich Bio-Baumwolle aus Europa viel, viel besser dagegen.
Ja.
Aber ja, man kann es halt auch nachhaltiger machen, so. Das war halt unser Ziel so. Aber ist auf jeden Fall schon mal besser als sowas.
Also ich finde das super ambitioniert und verstehe auch so den Gedanken zu sagen, wir machen das noch besser.
Ja.
Aber dann kommt man halt zu der Preisproblematik.
Ja. Ja, man muss auch ehrlicherweise sagen, also jetzt allein die Nachhaltigkeit ist nicht der einzige Vorteil von dem Stoff. Also Lyocell wird mittlerweile auch von anderen Marken eingesetzt, für Unterwäsche zum Beispiel, weil das halt nochmal viel feiner ist als Baumwolle. Und also ist gut für die Haut. Also das ist auf jeden Fall ein Argument auch für Allergiker zum Beispiel.
Mhm.
Und es ist halt so klimaregulierend. Also wenn du zum Beispiel jetzt auch für Sportler, wenn du irgendwie...
Da habe ich gerade dran gedacht, so Sportwear so, ja.
Ja, wenn du irgendwie radeln gehst oder sowas und dann total geschwitzt bist, dann trocknet es halt in ein paar Minuten und dann hast du wieder ein T-Shirt, was... Also ich meine, sonst ist man das vielleicht gewohnt von künstlichen Fasern, da ist es ja auch so, aber es ist halt dann nicht gut für die Haut so und das ist halt so der Vorteil von Lyocell oder von Tencel, dass es halt auch wirklich gut für die Haut ist und trotzdem klimaregulierend ist. So.
Ja. Aber ihr wolltet komplett auf diesen oder auf dieses Material zurückgreifen, ne? Weil ich jetzt auch so den Gedanken habe gerade, vielleicht hätte man es mit Bio-Baumwolle versuchen können, mit den Shirts oder mit Hoodies und dann halt sagen, schaut mal, wir haben noch Tencel und das ist so ein geiles Material, daraus machen wir jetzt Unterwäsche oder eben Sportklamotten oder Socken, keine Ahnung. Also einfach ein Produkt, wo du nicht so viel Material oder Stoff in Anführungszeichen benötigst, damit es halt ein bisschen günstiger ist.
Ja, safe. Sowas wäre natürlich auch möglich gewesen. Aber was uns halt vor allem auch wichtig war, dass wir halt wirklich die ganzen Verarbeitungsschritte zurückverfolgen können.
Mhm.
Und das ist halt auch schwierig jetzt so, weil das macht eigentlich keine Marke. Wenn du auch nachhaltige Marken nicht wirklich. Die schauen dann halt auf die Siegel, schauen, dass es irgendwie ein bisschen nachhaltiger ist. So.
Ja.
Aber uns war es halt wirklich wichtig, dass wir auch die Produktion kennen, dass wir von der Faser her, wie die entstanden ist, ja, bis zum Endprodukt wirklich alle Verarbeitungsschritte uns halt anschauen und halt gucken, wie wir die so nachhaltig wie möglich machen können, ja, und halt auch wissen, und so unseren Kunden zeigen können, ja, wie das passiert so. Und ja, sowas ist dann halt auch schwierig, wenn du jetzt aus Bio-Baumwolle das machst, weil das ist halt am meisten standardisiert. Und
ja,
also das ist natürlich auch so ein großer Punkt, so, also warum ich auch lange noch mit Leidenschaft so dabei war, weil es halt einfach noch keine Marken gab, die da wirklich transparent sind. So. Mhm. Also wenn man sich so anschaut, die reden zwar viel, die anderen Marken, jetzt von Nachhaltigkeit, weil sie erkannt haben, dass es ein großer Trend ist, aber so wirklich offenlegen wollen sie halt nicht, was sie wirklich tun, weil das ist halt nicht nachhaltig.
Ja.
So, das normale Business ist halt, ja, dass du auf Masse produzierst und dann halt so günstig wie möglich ja, produzierst und dass du dann halt schaust, wie kannst du das vermarkten, und dann, wenn du dann halt am Ende auf Kleidung sitzen bleibst, dann verbrennst du die halt. Oder gibt es ja halt einen Sale.
Wird sowas gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Da
wird Kleidung verbrannt?
Ja. Also es wird viel zu viel Kleidung produziert. Es wird in einem Jahr, glaube ich, für 7 Jahre Kleidung produziert.
Ja.
Also viel zu viel. Einfach deswegen, weil du hast halt eine relativ hohe Marge.
Ja.
Wie, selbst weil, wenn du jetzt eine nachhaltige Brand bist, wenn du halt für 4 Euro produzierst und für 30 Euro verkaufst, klar, du hast auch Kosten. Mhm. Also es ist trotzdem immer noch genügend, dass wenn im Zweifelsfall sich was nicht verkauft, dass du es dann halt in Sale gibst oder halt eben vernichtest, verbrennst. So.
Wow,
und das ist halt einfach mega uncool. Und es ist interessant, die Billig-Brands machen das mit dem Kleidung verbrennen, aber auch die High-Fashion-Brands.
Mhm.
Die High-Fashion-Brands, zum Beispiel Burberry, bei denen kam es auch mal raus, die machen das, weil sie ihre Sachen eben nicht in Sale geben wollen, weil die ja halt, die wollen halt, dass die Kleidung rar bleibt.
Ja, unique.
Ja, unique, genau. Und dann verbrennen die halt lieber, als sie zu reduzieren, weil das ist ein geringerer Verlust für die.
Ja. Wow, finde ich heftig.
Ja. Schon abgefuckt, was teilweise so in der Fashion-Welt passiert.
Aber du bist da ja voll im Thema drin. Was würdest du sagen, ist so für dich die top-nachhaltige Marke aktuell? Also wo kaufst du wahrscheinlich mit dem besten Gewissen ein?
Oh, das ist schwierig. Ich bin ehrlich gesagt kein Fan von den anderen nachhaltigen Brands. Ich muss ehrlich gestehen, ich kaufe dann lieber bei High-Fashion-Brands ein, so, weil, ja, das ist dann, die sind teilweise, also die sind, haben halt teilweise bessere Qualität als jetzt nachhaltige Marken oder Billigmarken.
Ja.
Und ich denke mir halt so, wenn man das dann länger trägt und wertschätzt, die Kleidung, dann ist es halt, also das ist so das wichtigste Argument. Und dann, klar, die Herstellung ist auch sehr wichtig, aber also ich würde sagen, zum Beispiel Armed Angels finde ich ganz cool, oder ja, jetzt, ich habe zum Beispiel auch mit einem Godbag kam ich an, habe ich mir vor kurzem geholt, finde ich auch mega nice.
Ja.
Aber für mich ist das Wichtigste wirklich die Qualität der Produkte und dass ich es halt nice finde so. Und dann hält halt auch lange, und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Ja. Und sagt man eigentlich eher nachhaltige Marke oder vegane Marke?
Also wir haben jetzt immer nachhaltige Marke gesagt so. Vegane Marke ist natürlich auch noch so ein Ding, was jetzt hoffentlich mehr kommt.
Ja.
Ich meine, viele Marken haben jetzt auch schon angekündigt, dass sie kein Leder mehr verwenden und darauf in Zukunft mehr achten werden. Ja, weil es ist halt unnötig auch häufig, ne? Also, dass du halt irgendwo noch Leder reinpackst, so braucht man halt nicht mehr unbedingt, weil es mittlerweile gute synthetische Alternativen gibt.
Ja.
Oder auch natürliche Alternativen. Ich habe vor kurzem was davon gehört, dass manche aus Kaktus auch Leder herstellen. Also es gibt mittlerweile ganz unterschiedliche
oder
Methoden.
Oder sowas, da gibt es schon Möglichkeiten.
Genau.
Also für mich gibt es da ja schon noch einen Unterschied, auch eben in der Mode, wenn man sagt nachhaltige Mode oder vegane Mode. Und ich finde, dass es aber auch noch zu Verwirrung führen kann, weil ich habe neulich mal, weiß leider gerade nicht mehr, wie diese Schuhe heißen, die haben auch so ein V irgendwie aufgedruckt. Die tragen sehr viele, so hippe Leute.
Ja,
da gibt es auf jeden Fall so vegane Schuhe.
Ich kenn's,
ne? Ja, du weißt, was ich meine. Und dann habe ich mir so mal angeguckt, okay, wo kann man die bestellen? Ah, im Avocado-Store, nice. Ja. Mal geschaut, was gibt's für Modelle, vielleicht hole ich mir die. Und dann so geguckt, ah, okay, ah, das gefällt mir ganz gut. Und dann gesehen, dass es aber mit Leder gemacht ist.
Ja.
Und jetzt haben die halt einfach ein Modell mit Leder und ein Modell, das vegan ist. Und der Schuh nennt sich dann halt veganer Schuh. Und für mich ist das als Kunde ein bisschen irritierend, ja, oder irreführend, weil ich mir so denke, boah, wenn ich jetzt nicht genau nachgelesen hätte, hätte ich vielleicht den einen bestellt, weil ich ihn schöner fand. Und davor habe ich aber im Titel gelesen vegan. Ja. Und denke halt, ja, automatisch, die Marke muss doch safe vegan sein, weil ich als vegan Lebender mir denke, wenn ich das schon so betitel, dann gehe ich davon aus, dass die auch vegan sind und cool sind.
Ja.
Aber nein, sie haben halt auch noch ein Modell mit Leder. So, ja. Boah, schwierig.
Ja, ja, sowas ist schwierig, ja. Also es ist, ja, es ist teilweise halt irreführend, ne, wenn du dann nicht wirklich weißt. Aber ich habe auch eben Freunde, die auch sich schon extra vegane Schuhe zum Beispiel gekauft haben. Und da ist auch wieder so das Ding, die sind dann halt ziemlich schnell kaputt gegangen. So, das finde ich dann halt auch mega uncool. Und also ich bin jetzt auch länger vegan, so. Ich bin ja auch noch dabei, einen veganen Lebensmittelladen aufzumachen. Aber wenn ich mir vegane Schuhe kaufe und die halt nach 10 Mal tragen kaputt gehen oder nach ein paar Wochen und die 100 Euro kosten, so, das Quatsch
darf,
für mich.
Darf
so, dann kaufe
sein,
ich
ja.
halt lieber Lederschuhe, bin ich ganz ehrlich so.
Ja.
Weil also ich finde, das Wichtigste ist halt schon auch noch, dass sie halt gute Qualität sind.
Voll, also ich achte auch auf Qualität. Ich habe mich dann für die veganen Reeboks entschieden.
Okay, ja, nice.
Und die halten mega. Ich hatte davor, oder habe die immer noch, vegane Adidas Sneaker und die sind jetzt schon, glaube ich, bald 2 Jahre alt. Und ich kann die immer noch tragen. Also ich trage die halt jetzt zur Arbeit, weil da ist mir mittlerweile egal, wie die aussehen.
Ja, geil.
So abgewetzt, abgelaufen halt, aber ja.
Ja. Ja, ich glaube, da ist auch häufig so das Problem, dass man nicht so wirklich weiß. Du hast ja auch gesagt, dass du nach dem veganen Schuh da gesucht hast. Also was ich auch schon mal überlegt habe, vielleicht wäre es mal nice, so eine Übersicht zu machen, was es schon alles an geilen veganen Schuhen gibt.
Ja, oder dass sie zertifiziert sind.
Ja.
Weißt du, dass ich war jetzt neulich auf der Veginale und habe da ProVeg kennengelernt und finde den Verein ziemlich nice, bin jetzt Mitglied, habe jetzt meinen ersten Beitrag gezahlt und die machen nämlich die Zertifizierung mit dem V-Label.
Ah ja, nice, ja.
Und das ist halt richtig geil, wenn du da dann zum Beispiel als Marke kommst und sagst, okay, bei uns ist wirklich alles vegan und nachhaltig, können wir hier das V-Label haben und dann weiß ich als Kunde, ja, da kann ich alles kaufen.
Ja.
Und jetzt fällt mir auch noch ein, ich war auch ein bisschen enttäuscht vom Avocado-Store.
Okay.
Ja. Weil ich mir dachte, Leute, oh, wieso habt ihr jetzt hier diese Lederschuhe drin?
Ja, ja.
Irgendwie, das ging nicht in meinen Kopf, dass ich auf dem Avocado-Store Lederschuhe kaufen kann. Naja.
Ja. Ja, schwierig. Ja. Aber ja, also finde ich auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Wir hatten auch schon mal überlegt, ob wir mal so eine Übersicht machen sollen von so veganen Schuhen, weil ich hatte auch schon häufiger das Problem, dass man halt irgendwie gerade was ich zum Beispiel auch nicht gefeiert habe, ich glaube, es war auch Adidas oder sowas, die ja auch vegane Schuhe gemacht haben oder nachhaltige Schuhe und die waren halt wieder grün, so, keine Ahnung.
Ach so, dieses Klischee halt,
so halt dieses, einfach. Ja, so, keine Ahnung, da steht Save the World drauf oder so, grün, so, und dann denke ich mir halt so, das ist doch nicht notwendig.
Ja,
so.
Stimmt.
Also, ich finde es halt auch so, es sollte halt nicht das einzige Argument sein, Kleidung zu kaufen, dass sie halt nachhaltig ist, so. Ich habe zwar jetzt gerade auch viel so von Econoise gesagt, dass es uns da mega wichtig war, dass wir nachhaltig sind, aber das heißt trotzdem nicht, dass man, also deswegen ist es trotzdem noch wichtig, dass man die Designs feiert und dass man den Schnitt feiert.
Das Marketing muss nicht nachhaltig sein.
Genau, so.
Ja. Und weil, ich meine, ihr kümmert euch darum, dass der Shit halt nachhaltig ist und der Kunde denkt sich, boah, was für eine coole Skatermarke oder was für eine coole hippe Urban-Marke oder irgendwas, ne?
Genau,
je nachdem, wie das Marketing halt ist.
Ja.
Den Lifestyle möchte man ja dann vermitteln.
Ja.
Und wenn das Ganze dann nachhaltig und trotzdem transparent ist, ist es ja voll geil.
Ja.
So wie mit dem Beispiel von Gotback.
Ja.
Die haben richtig geiles Marketing.
Ja.
So, das spricht super viele junge Leute an.
Ja.
Und gleichzeitig kann man halt sehen, okay, die sind transparent, die sind nachhaltig und man tut halt was Gutes, indem man die Marke supportet.
Ja.
Hoffentlich.
Ja. Ja, manchmal auch nicht. Ich meine.
Ja.
Für ein Klima.
Schwierig.
Ja, das hat mich auch echt abgefuckt. Ich war da gerade im Urlaub, als ich das mitbekommen habe mit Global Tactics. Ich hatte ja auch eingangs gesagt, dass wir mal mit denen produzieren lassen wollten. So. Mhm. Haben wir auch sofort gesagt, das machen wir nicht so. Dann schauen wir lieber, dass wir eine andere Produktion wiederfinden.
Ja.
Und es ist halt so unnötig, so, keine Ahnung, der hatte so eine große Reichweite und
das schadet diesem Business halt komplett.
Ja, total. Und also ich meine, der hätte halt auch langsamer wachsen können und dafür halt einfach ehrlicher sein können und lieber noch besser nachverfolgen können, was seine Partner oder sein, ich meine, am Ende war er ja nur beteiligt an Global Tactics, aber was die halt machen so. Und ja, das hat er jetzt wahrscheinlich auch gemerkt, aber so, das musst du halt machen, bevor es zu spät ist.
Voll. Ja. Nee, für mich ist das auch super schwierig. Ich bin zum Glück jetzt nicht so ein krasser Fan gewesen, aber ich sehe halt, dass es allen, die irgendwie was Nachhaltiges oder ja, was mit einer guten Intention machen wollen, schadet. Und gerade so, wir sind halt, ich sag mal, in der extremen Nische mit einem veganen Business.
Ja.
Ja. Und uns kann es dann halt auch treffen.
Ja. Ja, das ist halt so der Abfuck.
Weil viele Leute assoziieren halt für ein Klima mit was Nachhaltigem und der nächste Step wäre halt vegan nachhaltig und dann ist es so, ja gut, bei denen weiß man ja nie.
Ja.
Okay.
Ja.
Danke.
Ja, so, ich habe es auch gemerkt, so gleich so, ja, okay. So, also, ja, es ist halt einfach so, der Ruf ist kaputt.
Ja.
Und das ist eigentlich so schade, also gerade weil auch andere nachhaltige Labels jetzt sicher darunter leiden müssen, dass er es halt verkackt 100
Pro,
hat. So.
100 Pro.
Und ja,
aber
schade.
Man muss ja dazu sagen, wir sind trotzdem hier irgendwie in einer eigenen Bubble in Freiburg.
Ja.
Vielleicht gar nicht so stark davon betroffen. Und das war auch so eine Frage, die ich mir notiert hatte. Wie habt ihr euch mit Freiburg identifiziert als Econoise?
Ja, tatsächlich haben wir uns gar nicht so sehr mit Freiburg identifiziert. Also wir haben es eher sowas als ja, eher was Deutschlandweites oder Internationales gesehen. Also wir haben auch halt einfach gemerkt, wir haben es halt beim Online-Shop wollten wir das ja machen. Und wir haben halt auch einfach gemerkt, dass wir dadurch ganz andere Möglichkeiten haben, weil wir haben so Sticker zum Beispiel mal so eine Aktion gemacht, wo wir gratis Sticker verschickt haben. Und da haben wir einfach mal gesehen, okay, wo schicken wir eigentlich die Sticker hin?
Ja,
so,
nice.
Und das war nicht nach keine Ahnung, Freiburg oder Heidelberg oder so irgendwo konzentriert. Also wir haben halt Marketing gemacht und es waren halt da ein Kaff, da irgendjemand und also total verteilt in ganz Deutschland und das fanden wir halt irgendwie auch cool und ja, ebenso ist es, finde es halt auch wichtig, dass man, also da muss man sich ja eigentlich nicht so künstlich einschränken, dass man sagt, okay, wir sind jetzt nur eine Freiburger Brand, so, sondern einfach diejenigen, die das cool finden, spricht man damit an und
natürlich.
Ich glaube, auch durch Social Media hat mittlerweile halt jeder die Möglichkeit, in seiner Bubble sich über, ja, mit seinen Themen und so weiter auseinanderzusetzen. Und ich glaube, durch TikTok ist es nochmal krasser geworden, dass halt jeder irgendwie so unterschiedlich und individuell ist und dass es halt eben, dass daraus dann halt wieder was Neues entsteht und dass es gar nicht mehr so krass ist, dass man sich mit seiner Stadt identifiziert oder sogar vielleicht sogar nicht mal mehr mit seiner Klasse. Also ich hab mir da auch schon so Gedanken drüber gemacht mit Freunden. So, ich glaube, wenn man sich jetzt irgendwie so eine Klasse anschaut, dann hat, also haben wir ja mittlerweile die meisten TikTok und ich glaube, dass jeder in so einer unterschiedlichen Bubble drin ist, je nachdem, wie er sich halt entwickelt. Und das ist natürlich einerseits was Gutes, aber es ist irgendwo auch beängstigend.
Stimmt, stimmt. Also auf der einen Seite hat man die Verbindung durch die Klasse, also wir reden ja von der Schulklasse, ne? Man hat so die Verbindung, okay, wir sind hier alle Teil, keine Ahnung, dieser Klasse so und so. Aber gleichzeitig halt auf Social Media komplett in anderen Sektoren oder Bubbles verknüpft. Ja. Aber dann.
Aber genau, ja, so. Deswegen hast du halt auch als Brand, ist es mittlerweile, wir haben uns auch Studien dazu angeschaut, es ist halt so wichtig, dass du halt die dann zum Beispiel in einer Bubble sind, dass du, die erwarten mittlerweile viel, viel zielgruppenorientiertere Werbung, also dass du die halt dann auch wirklich ansprichst, dass du weißt, was, keine Ahnung, was die halt feiern, du musst die halt dir viel besser anschauen und viel zugeschnittener Werbung machen. Das ist halt also so das komplette Gegenteil davon ist Außenwerbung, da hast du ja auch mega die Streuverluste und ich glaube, ja, dass halt gerade so die Generation Z halt genau das Gegenteil erwartet, dass du halt wirklich individuell zugeschnitten auf die dir Gedanken darüber machst, was die feiern.
Voll.
Und die dann halt so targetest.
Ja. Ja, bin ich dabei. Verstehe ich.
Ja,
ich denke gerade an irgendeinen großen Influencer oder eine Influencerin, die man halt dafür nutzt, weil da hast du halt direkt Zugriff auf deren Reichweite.
Ja.
So, das ist halt mega krass. Und ich bin da jetzt auch gerade bei so einer Sache involviert, eine Kooperation für The CU, wo wir mit einer Agentur zusammenarbeiten, die Influencer organisieren, die bekommen halt Pässe für das See You und machen dann krass Werbung für das Event, machen aber auch Werbung für alles andere, was halt die Agentur so für sie organisiert. Und ja, da sind wir jetzt halt im Gespräch, gerade mit der Flying Vegans und aber auch das Black F in Freiburg,
okay,
das Apartment Hotel.
Ja.
Genau. Und die werden dann halt Werbung machen und da kommen halt auch Leute, die auf TikTok einfach 1 Million Follower haben.
Ja.
Und dann finde ich das auch so crazy, einfach weil ich damit zu tun habe, irgendwie geschäftlich,
ja,
werde ich dann da erwähnt.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist dann auch ganz spannend zu sehen, was dann auf unserem Kanal abgeht, weil ich das bisher auch immer wieder mal verfolgt habe, wenn wir einen Repost hatten von einer mittelgroßen bis großen Influencerin, dann ist das insane, wenn du da drauf schaust, was für Traffic du auf deiner Seite hast.
Safe.
Abnormal.
Ja.
Da hast du einfach mal pro Tag 30.000 Aufrufe.
Ja, ja, ich habe mich damit auch mal näher auseinandergesetzt. Ich habe mittlerweile auch unglaublich viele Instagram-Accounts, aber ich habe mir ja mal halt, es gibt ja auch so Theme-Pages und ich habe mir einfach mal ein paar gekauft und halt die bespielt und ja, es ist halt so Meme-Pages. So. Fand ich halt irgendwie ganz lustig, aber ja, es ist halt krass, was für eine Macht diese Seiten mittlerweile auch haben.
Ja.
Ja, das ist halt geil, weil du halt einfach, also also dadurch ist einfach jeder viel, viel individueller, kann sich viel, viel individueller auch informieren und ja, in seiner Bubble sein so. Aber andererseits finde ich es auch echt beängstigend, weil, keine Ahnung, auch so politische Debatten auf Instagram, die funktionieren halt nicht wirklich. Du kannst nicht einen Palästina-Konflikt irgendwie mit, finde ich gut oder finde ich schlecht, dass die Israelis da gerade einmarschieren, darüber reden so. Also, ja, also das ist, glaube ich, schon auch problematisch.
Ja. Und diese Verknappung von Informationen.
Ja, total.
Das ist richtig krass.
Ja, und man wird halt auch so voll darauf trainiert, dass man halt immer eine immer kürzere Aufmerksamkeitsspanne hat. So, keine Ahnung, mir fällt es auch. So merkt man irgendwie bei der Arbeit, man muss echt schauen, dass man nicht zu lange am Handy ist, so, weil es ist halt, die Algorithmen sind halt mittlerweile so gut, dass du halt, so, die wissen halt, wie du funktionierst.
Du wirst getriggert, Mann.
Du wirst immer getriggert.
Auf jeden Fall, da kommt halt was zu nachhaltiger Mode, ne?
Ja.
Zu Finn Kliman und so weiter und du so, oh shit, ich muss hier weiterschauen.
Ja, und wenn du dir TikTok anschaust, du hast ja eigentlich nur noch die For You-Page und der Algorithmus kennt dich nach 10 Minuten besser als du dich selbst.
So. Ah, krass. Weil also TikTok bin ich raus, hatte ich noch nicht, habe ich mir noch nicht runtergeladen. Und da bin ich auch ganz happy, weil das ist ja noch mal heftiger mit den Daten, die du da abgibst. Und das ist ja eine richtige Spy-App.
Safe, ja.
Also das ist ja echt heftig. Ich bin sehr viel auf Instagram, weil ich da eben auch Accounts betreibe. Aber für mich, ich merke, mein privater Account, den nutze ich gar nicht mehr so stark. Und ich bin da gar nicht mehr so viel unterwegs im Swipen und so.
Ja.
Für mich ist es mittlerweile echt so ein Business-Ding geworden.
Ja.
Also ich bin da sehr viel geschäftlich, online. Und wenn eben viel los ist auf unseren Seiten, dann nervt es mich auch manchmal.
Ja,
ich kenne es. Weil ich echt dann nur noch Nachrichten beantworten muss, Reactions raussenden oder wieder eine Story oder irgendwas, weil es halt gerade abgeht.
Ja.
Und manchmal bin ich dann echt so genervt, weil ich schon eine Stunde oder so auf Insta verbringen musste.
Ja.
Ne? Aber ich habe gemerkt, dass da Insta sich auch ein bisschen so drauf einstellt mittlerweile, auf diese Business-Accounts. Also du hast ja dann zum Beispiel Kürzel für Nachrichten. Du kannst dann halt einfach Kürzel eingeben und dann kommt halt die passende Antwort.
Ja.
Dann musst du nicht mehr so viel schreiben. Was ich dann auch wieder ein bisschen schade finde, weil dann bin ich irgendwann der Dude, der halt nur noch so vielen Dank oder ja, nice zurückschreibt. Ich will dann schon eigentlich auf die Kunden immer eingehen, aber safe. Das schaffst du irgendwann nicht.
Ja.
Weil du, sonst antwortest du 3 Tage später und das ist auch nicht cool. Also
irgendwann brauchst du Content-Moderator, ne?
Ja, eigentlich bräuchte ich jemanden, der das managt.
Ja, ja, safe, ja. Ich kenne das. Bei mir war es dann auch so, dass mir irgendwann halt, also gerade da, wo ich halt auch viele Seiten hatte, auch einfach zu viel wurde und dann habe ich gesagt, okay, ich nutze jetzt mal gar kein Instagram, hast auch immer wieder mal gelöscht, so. Weil, ja, so, keine Ahnung, also was ich halt vor allem nicht gefeiert habe daran, war, dass man eben so darauf konditioniert wird, eine immer kürzere Aufmerksamkeitsspanne zu haben und das will ich halt eigentlich nicht so. Ich will halt lieber mich länger mit einer Sache beschäftigen können und mich auch konzentrieren können, so ist ja irgendwo klar so und dann habe ich halt einfach wieder angefangen, wieder mehr zu lesen zum Beispiel.
Ja, nice.
Und das ist halt was halt mega kaputt geht, wenn du die ganze Zeit auf Social Media bist.
Das ist so, die Glückshormone gehen halt viel mehr ab, wenn du eine Stunde am Handy oder auf Insta und so weiter verbringst, als wenn du eine Stunde liest.
Ja, aber du kannst dich halt konditionieren. Du hast ja, es halt genau. selbst in der Hand.
Du hast also, es in der Hand, ja.
Ja, also, ja, so, das kannst du auf jeden Fall auch umprogrammieren, sozusagen. Es ist halt so, ich meine, diese Social-Media-Plattformen, ist ja klar, die haben halt auch noch Psychologen, die schauen sich halt auch an, okay, wie kriegen sie, deren ihr Ziel ist es ja, dich so lang wie möglich auf der Plattform zu halten, weil dann können sie dich halt kapitalisieren, dann können sie halt dir mehr Werbung zeigen, dafür kriegen sie mehr Geld von den Brands, die Werbung schalten und das ist deren ihr Ziel. Und ja, das ist halt auch sowas, wo ich sage, finde ich eigentlich mittlerweile nicht mehr so geil, so, weil ja, so, das hat was Soziales so und ich sehe auch auf jeden Fall die Benefits von Social Media, aber man muss irgendwie schauen, dass man es halt bewusst benutzt und das ist häufig halt echt schwierig, dass du halt sagst, okay, jetzt schaue ich das nach und wie schnell bist du dann wieder auf einer Seite, wo du davor eigentlich gar nicht sein wolltest. So, keine Ahnung, auch auf YouTube so.
Stimmt,
du schaust dir ein Video an und dann siehst du daneben gleich die ganzen anderen geilen
Videos. Ja, oder du siehst eine Nachricht, denkst so, ah ja, cool. Ja. Ein Freund hat mir geschrieben, ich antworte schnell und 20 Minuten später so, wow, was mache ich gerade?
Safe, ja. Ja, ich kenne es so. Und dann, also man nimmt sich ja immer vor, okay, jetzt schaue ich das und das nach, aber ich weiß teilweise irgendwie 10 Sekunden gar nicht mehr, was ich eigentlich nachschauen wollte, weil ich irgendwo bin. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, geil, wenn man ab und zu so Pausen macht, wo man dann auch komplett offline geht. Mhm. Das habe ich jetzt so ein bisschen etabliert. Ich war jetzt zum Beispiel auch letzte Woche war ich auf einer Hütte, wo wir auch einfach mal komplett Detox gemacht haben.
Geil.
Keine Geräte dabei. Doch, wir hatten schon Geräte dabei, aber da gab es keinen Empfang und kein fließendes Wasser, kein Strom.
Krass.
Einfach mal so voll wieder so... Ja, Detoxen, weil so du hast
back
halt...
Back to the roots.
Ja, du hast halt irgendwie so im Alltag so viele Informationen und Dinge, die du tun musst, dass du häufig auch einfach dann irgendwann überfordert bist, weil du einfach nicht mehr weißt, was du machen sollst. So, und
ich glaube, für viele ist es auch voll schwer, diese Stille auszuhalten, die du dann halt hast oder die dann einkehrt, sobald du keine Geräte mehr benutzt, sobald du, ja, sagen wir mal, einfach mal zu Hause sitzt und alles abgeschaltet hast. Ich glaube, für viele ist das schwierig.
Ja.
Und halt dann irgendwo rauszugehen und eben auf eine Hütte oder so, wo das dann nochmal intensiver ist, schon geil. Also ich würde das feiern, aber ich glaube, dass viele das nicht so easy könnten.
Ja, safe.
Weil du musst dich dann mit dir selbst und deinen Gedanken auseinandersetzen.
Ja, es ist halt einfacher, sich von sich selbst abzulenken. Und es wird ja auch einfach gemacht.
Ja, voll. Ich habe noch 5 vegane Todesfragen für dich vorbereitet.
Ja.
Ich würde da jetzt mal einsteigen mit der ersten.
Darf ich nur ja, nein antworten, oder?
Nee, du kannst da ganz frei drauf antworten.
Okay.
Also die erste Frage lautet, lieber ein Shirt aus der nachhaltigen Kollektion von ASOS kaufen oder über die heißeste Sommerwoche hinweg dasselbe Shirt aus eurer Kollektion tragen?
Ah, da würde ich auf jeden Fall aus unserer Kollektion was tragen, weil ich halt auch weiß, dass es super schnell wieder trocknet und das eigentlich kein Problem sein dürfte mit der Hitze.
Ja, echt? Sagst du, auch dein Eigengeruch ist ganz gut?
Es gibt auch Brunnen, da kann man das einmal so waschen.
Ah ja. Dann würdest du das machen?
Ja.
Chillig. Okay, ja. Gut. Die nächste Frage. Wir haben doch auf einschlägigen Websites gelernt, dass Fisch viele Mineralstoffe enthält und ein wichtiger Lieferant für Jod und Vitamin ist. Isst du denn auch, wie empfohlen, 2x die Woche Fisch?
Nee. Ich habe, glaube ich, vor 11 Jahren vielleicht das letzte Mal Fisch gegessen oder noch länger.
Oh wow.
Also schon eine Weile her. Aber ich habe auch gelernt von einer veganen Ernährungsberaterin, Renate Locherer, dass eigentlich das, also man braucht ja vor allem Omega-3, was man aus dem Fisch zieht und die Fische verarbeiten das ja nicht zu Omega-3 weiter, so habe ich es zumindest verstanden, sondern das ist in den Algen drin und da ist auch das Jod zum Beispiel drin. Und deswegen kannst du halt auch einfach direkt die Algen essen oder es gibt so Algenpräparate, kann man sich überall kaufen, sind vegan. Und dann hast du sozusagen nicht den Fisch in dir drin, sondern einfach direkt den Wirkstoff und das ist doch eigentlich viel besser.
Es herrscht auch zum Thema Ernährung, gesunde Ernährung, so viel Fehlinformation auf, also online im Web. Also ich habe vorhin auch einfach, glaube ich, mal nur kurz gegoogelt, Fisch-Nährstoffe und dann kam so, ja, Empfehlung 2x die Woche Fisch und eben wegen Jod und Vitamin D und so weiter. Nein, Leute, das stimmt nicht.
Ja. Also informiert euch richtig.
Ja, sehr wichtig. So, ich brauche jetzt kurz mein Handy. Hier.
Yes.
Weil ich einen Screenshot gemacht habe. Auswendig weiß ich es nicht mehr, was ich dich gleich frage, beziehungsweise was da die Antwort war. Eine Schätzfrage.
Ja.
Wie alt ist der älteste Veganer?
Ui. Sicherlich alt. Veganer leben nämlich länger. Ich habe mal vor kurzem gehört, dass ich glaube, die älteste Person ist irgendwie 119 oder 120. Ich schätze 110.
Boah, dann bist du schon gut nah dran. 118.
Ah, krass.
Ja.
Heftig.
Ja, also er heißt Premsai Patel, wurde in Indien geboren.
Okay.
Und meint, dass er dieses hohe Alter dank seiner gesunden Ernährung erreicht hat. Er gibt an, niemals Fleisch und Fisch gegessen zu haben.
Krass.
Ja, das ist krass.
Ja.
Also das ist der Veganer, wie man sich vorstellt, oder? Wie aus dem Lehrbuch so. Ich habe noch nie Fleisch und Fisch gegessen, Leute. Was ist los mit euch?
Ich habe erst mit 10 angefangen. Cringe.
Ja, schon stark.
Ja, ist gut.
So.
Ja, das Ding ist so, also ich habe mich auch vor kurzem mal damit auseinandergesetzt und ein Buch darüber gelesen, über das längere Leben. Und es war von so einem Forscher, der so Altersforschung macht auf Harvard und der so einer der führenden Wissenschaftler ist. Und der hat auch gesagt, dass eben gerade, also dass man halt gerade bei den Eiweißen halt sehr aufpassen muss und dass Leute, die besonders dünn sind, am längsten leben, weil man sollte eben häufiger auch fasten. Das ist auch wichtig, dass der Körper sozusagen, ja, du hast nämlich halt im Fleisch, aber auch so, wenn du halt das halt viel Proteine zu dir nimmst, da, also wenn du viel, viele Muskeln hast oder sowas, lebst du wohl kürzer. Weil da eben dann auch so gewisse, also weil dann ist es eben so, dass du, also ich kann es dir jetzt wissenschaftlich nicht so genau erklären, aber ich kann das Buch empfehlen. Das heißt Why We Age and Why We Don't Have To oder irgendwie sowas in die Richtung von David Sinclair, und das fand ich echt spannend, weil er da halt einfach also auch die These aufgestellt hat, dass wir eigentlich nicht mehr altern müssen, weil es mittlerweile so viele Supplemente gibt und viel an dem geforscht wird, dass man einfach ziemlich genau weiß, warum wir altern und das halt genau targeten kann und diesen Prozess rückgängig machen kann. Das fand ich schon crazy. Also gerade zum Beispiel auch, wenn du dir halt die DNA noch genauer anschaust, dann kannst du halt auch solche Krankheiten viel, viel besser behandeln wie Krebs, weil du halt einfach sehen kannst, wie der Krebs gewachsen ist, wo er angefangen hat und alles. Ja, und dann halt das viel, viel einfacher solche Krankheiten behandeln kannst. Mhm. Aber gerade eben, wenn man sich halt sehr gesund ernährt und sozusagen vorsorgt und dann eben diese Supplemente, die man halt braucht, damit man nicht so schnell altert oder gar nicht altert, halt nimmt, kann ich mir vorstellen, dass wir in Zukunft halt noch viel, viel länger leben werden. Mhm. Aber ist natürlich auch sowas, was sicher nicht für jeden ist, weil man natürlich auch was dafür tun muss.
Ja, klar. Und wie steht es um diese Supplements? Sind die bereits erhältlich? Und
ja,
weißt du da gerade, was das so für Stoffe sind?
Ja, zum Beispiel ein Stoff ist Resveratrol. Der ist in Trauben vorhanden, also zum Beispiel auch in Wein. Man weiß ja zum Beispiel auch, Franzosen, die viel Wein trinken, die leben länger. So.
Also warte, wird die Story jetzt gerade bestätigt oder was? Sollen wir jetzt mehr Wein trinken? Und da wahrscheinlich auch eher Rotwein, könnte ich mir jetzt vorstellen.
Genau,
ich habe an rote Trauben gedacht.
Ja, Rotwein. Ja. Und es ist auch dieser Stoff, der eben diese Früchte so rot macht. Aber eben Resveratrol kannst du halt auch so supplementieren. Da hast du den Alkohol nicht.
Ja, so.
Ja, kannst du in Kapseln kaufen. Ja. Das ist ein Stoff. Dann gibt es Metformin. Der wurde für Diabetespatienten entwickelt. Die nehmen den schon lange. Und was interessanterweise dabei herausgefunden wurde, ist, dass Diabetes-Patienten, die das genommen haben, länger gelebt haben als Leute, die keinen Diabetes hatten.
Wow.
Okay, und so kam man dann halt darauf, dass es halt vielleicht auch ein Supplement ist.
So wieder so ein Nebenwirkungsding,
ja,
wo man gemerkt hat, oh, wir können das auch dafür verwenden.
Genau, ja. Das
hilft auch gegen Haarausfall.
Das ist noch so ein Stoff, aber jetzt sind wir eben schon bei den Supplementen, was halt so die Basics sind, ist eigentlich erstmal halt gesunde Ernährung, mit der man schon ganz viel machen
also
kann.
Also vegane Ernährung.
Vegane Ernährung ist wirklich am besten, wenn du halt noch auf deine Proteine achtest.
Genau, B12 noch supplementierst.
Ja, genau, und halt, ja, also das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann halt auch sowas wie zum Beispiel Sonnencreme. Weil eben durch die Lichteinstrahlung, durch den UV wird deine genetische Information geht immer weiter verloren, wenn du älter wirst. Und du kannst dich eigentlich ganz einfach schützen, indem du dich halt immer eincremst. Ich meine, das weiß man ja mittlerweile auch, sonst kriegt man halt irgendwann auch Hautkrebs so.
Ja. Und einfach auch nicht übertreiben mit dem Bräunen in der Sonne und sowas.
Ja.
Ne?
Ja. Aber ja, sind wir schon wieder ein bisschen abgeschweift. Wir waren ja eigentlich bei den Todesfragen.
Ja. Ja, aber das war jetzt eine geile Nebeninformation.
Ja, also gerne mal das Buch lesen. Ich bin auch kein Wissenschaftler und war auch nie gut in Biologie, aber da kann man sicher was lernen. David Sinclair heißt der Typ.
Ja. Nice, ja. Okay, dann kommen wir zur vierten Todesfrage. Vermutlich hast du auch von Finn Klimans Maskenaffäre gehört. Wir haben schon drüber gesprochen. Wie willst du denn deinen Kunden die Sicherheit geben, dass dein Produkt wirklich nachhaltig ist?
Ja, also einerseits muss man teilweise schon auch darauf vertrauen, dass die Zulieferer einem die richtigen Informationen geben. Aber in dem Fall war es ja auch so, dass Finn Kliman oder zumindest die Firma Global Tactics die Informationen hatte, wo die Masken herkommen. Und sie haben sie ja den Leuten falsch verkauft und nicht. Und es war ja nicht so, dass sie es nicht wussten.
Richtig, ja.
Und ich meine, wir haben halt einfach viel Research gemacht. Wir haben sogar Global Tactics angefragt, ob wir denen ihre Produktion sehen können in Portugal, uns das vor Ort anschauen können. War leider nicht möglich. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie gerade Masken umverpackt. Aber musst halt selbst einfach deinen Job machen und schauen, dass du alles richtig machst, und dann musst du natürlich zu einem gewissen Teil auch vertrauen, dass das, was dein Zulieferer dir sagt, auch wirklich in einem Karton drin ist. Aber das ist ja in der Regel so, sonst macht er sich ja auch strafbar.
Ja. Ja, Standard eigentlich. Jetzt kommt noch eine reißerische Frage. Hast du eigentlich kein schlechtes Gewissen dabei, mit dem Flugzeug nach Portugal zu fliegen?
Doch schon, so, auf jeden Fall. Aber, also, wir wollten eigentlich mit dem Zug nach Portugal fahren.
Okay.
Dauert halt nur eine Woche. Ja. Du brauchst halt 2,5 Tage hin, 2,5 Tage zurück.
Oh, ja.
Und das ist halt schon schwierig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fliege auch noch. Ich war jetzt gerade im Urlaub, so in Marokko. Da sind wir nicht mit dem Zug hingefahren. Ja, ich muss halt auch einfach sagen, für mich ist das halt mit der Nachhaltigkeit so, dass ich das extrem wichtig finde, aber dass man zum Beispiel an manche Orte, wenn man reisen will, nur mit dem Flugzeug hinkommt. Und das will ich mir nicht nehmen lassen.
Mhm.
Und dann schaue ich halt lieber, dass ich seltener fliege. Ich bin davor, glaube ich, vor 2 Jahren geflogen.
Mhm.
Und halt schaue, dass ich mich halt sonst im Alltag nachhaltig verhalte, aber ja, es soll jetzt auch gar nicht so wieder wie so eine Rechtfertigung klingen, weil was mich da eigentlich mehr dran nervt oder stört, auch in der Nachhaltigkeitsbubble, dass es immer so mit dem Finger auf andere zeigen ist.
Ja.
Und das ist eigentlich komplett unnötig, weil ich weiß noch, also es war auch schon so, als ich mit Fridays for Future angefangen habe, bei mir in der Klasse so, dass dann, keine Ahnung, dann bist du in den Supermarkt gegangen, hast dir irgendwas mit Plastik gekauft und dann so, ja, und du bist ja bei Fridays for Future. Aber die Leute, die sowas sagen, sind meistens die am wenigsten nachhaltig sind. So.
Ja.
Ich habe auch mit einem Kollegen darüber geredet, der hat mich irgendwie auch für irgendwas angekerkt, dass ich irgendwie ab und zu Avocados kaufe. So. Und man kann sich ja mal den CO2-Fußabdruck ausrechnen lassen. Der hatte CO2-Fußabdruck, der wäre mehr als doppelt so hoch wie meiner. Und so dieses Whataboutism, das ist halt einfach unnötig, so, weil es geht nicht darum, ob du für Klimaschutz bist und dann perfekt Klimaschutz machst, sondern es geht darum, dass sich alle einfach nachhaltiger verhalten. Und dann finde ich es halt besser, dass du irgendwie andere begeisterst und denen zeigst, was man vielleicht für nachhaltige, was es für nachhaltige Alternativen gibt für irgendwas, was im Moment noch nicht nachhaltiger ist.
Mhm.
Weil da hast du halt einfach einen größeren Impact, anstatt dass du einfach so, dass man an anderen halt kritisiert, wenn sie jetzt noch nicht so nachhaltig sind.
Ich habe auch das Gefühl, dass Leute, die vegan oder nachhaltig leben, in ihrer Bubble sich weniger judgen als andere. Also bei mir ist es auf jeden Fall so.
Ja, das finde ich geil.
In meinem Freundeskreis und auch Bekanntenkreis mit vegan Lebenden habe ich nicht das Gefühl, dass wir uns gegenseitig judgen, wenn einer mal irgendwie wieder vegetarisch ist oder, ach, wir hatten vielleicht, ich weiß nicht mehr, war das so? Ich glaube, es war schon so. Ich glaube, ja, wir hatten einmal ein Event, wo das Geburtstagskind Pizza bestellt hat.
Ja.
Und dann war das halt alles vegetarisch.
Okay, ja.
So, die Person wusste, dass wir da alle kommen, dass da viele Vegan-Lebende dabei sind, aber es war halt einfach dann so Familienpizzen vegetarisch.
Ja.
Ja, und dann hat man die halt gegessen. So, dann habe ich halt nicht so viel gegessen, weil ich weiß, es gibt dann Bauchschmerzen.
Ja.
Weil ich halt schon lange keinen Käse mehr gegessen habe. Also keinen Kuhmilchkäse. Und ja. Dann ist es so. Und dann sagt man auch nicht an dem Abend dann so, oh mein Gott, wie schlimm. Oder, also ich esse heute nicht mit und wenn ihr das macht, dann finde ich das auch nicht okay. Also da steht dann keiner auf und zeigt irgendwie auf den anderen.
Ja.
Sondern dann ist es halt so, man akzeptiert es und wir wissen alle, dass wir sonst so gut wie möglich vegan leben.
Ja, safe. Finde ich eine gute Einstellung.
Oder neulich hat mir auch einer meiner besten Freunde erzählt, dass er in der Kita, weil halt so viel Reste ständig weggeworfen werden, auch mal wieder ein Gericht gegessen hat mit Fleisch.
Okay.
Und das fand ich auch heftig, wo ich so gedacht habe, Alter, krass. Ja, aber das war auch meine Reaktion. Mehr war es dann auch nicht. Was soll ich denn? Also, ich kenne ihn so gut, ich weiß ganz genau, dass er nur vegan einkauft. Über ihn kam ich zum Thema Veganismus.
Ja.
So, ja, hat er jetzt halt mal wieder ein Gericht mit Fleisch gegessen.
Ja.
Das ist vielleicht eine Grenze, die ich nicht mehr machen würde. Wir haben dann auch darüber gesprochen. Für mich wäre es, glaube ich, nee. Also aktuell würde ich sagen, nein, mache ich nicht.
Ja.
Aber eben, vielleicht gibt es irgendwelche Umstände, wo man das wieder machen würde. Und wir judgen dann nicht den anderen, weil wir wissen halt, wir geben sonst unser Bestes und leben eben so vegan und nachhaltig, wie es geht.
Ja. Ja, finde ich cool. Also ich habe da auch noch ein gutes Beispiel bei meiner Arbeitsstelle, war es eben auch so, wir waren sehr konservativ, so von 30 Mitarbeitern gab es 2 Vegetarier inklusive mir und ich bin dann halt irgendwann vegan geworden.
Mhm.
Und ja, es war halt so, dass es für die anderen jeden Tag Fleisch gab, 5-mal die Woche.
Alter.
Und ich glaube einmal die Woche gab es auch immer Fisch, haben wir auch schon vorher drüber geredet, dass man das auch nicht unbedingt braucht, aber die haben das halt auch gar nicht wirklich hinterfragt, aber da habe ich auch nicht gesagt, ey, yo, warum isst ihr jeden Tag Fleisch, habe mich auch nicht über die aufgeregt oder so. So, ich fand ich schon ein bisschen befremdlich, weil ich das einfach nicht kannte so davor, aber ja, ich habe halt denen keine Vorwürfe gemacht und dann irgendwann ging das auch los mit dem veganen Laden, was ich eben angefangen habe mit Freunden und dann waren wir halt irgendwann mal in der Zeitung und so und dann haben die darüber gelesen und dann fanden die das auf einmal voll cool.
Mhm.
Und ich habe nicht denen irgendwie gesagt, ey yo, warum isst ihr noch 5-mal die Woche Fleisch oder so, sondern ja, ich habe sozusagen eher so gezeigt, was gibt's vielleicht jetzt für Alternativen und dann war auf einmal bei denen so, ja, unser Klinikleiter zum Beispiel, der ist irgendwie Vorsitzender der CDU und so in seinem Ort und so weiter, wirklich ziemlich konservativ. Aber der hat sich dann auf einmal damit auseinandergesetzt, hat sich zum Thema Unverpackt informiert und so. Und das fand ich voll nice und es hat mir irgendwie gezeigt, dass man sollte die Leute halt nicht im Vorhinein judgen, weil häufig so liegt es vielleicht gar nicht daran, dass sie das irgendwie so bewusst tun, dass sie 5-mal die Woche Fleisch essen, sondern dass es einfach so eine Gewohnheit ist, die sie vielleicht noch nie hinterfragt haben. Und wenn du denen dann einfach zeigst, was es mittlerweile für geile Alternativen gibt und denen vielleicht auch gute Produkte zeigst, dann probieren die das auch aus. So, und ich habe auch am Ende von meiner Arbeitsstelle habe ich vegane Kuchen mitgebracht, so.
Mhm.
Und die fanden den alle übel geil, so.
Ja.
Und haben auch alle gesagt, dass sie bei uns im veganen Laden vorbeischauen werden, so.
Ja.
Und das hat für mich einfach gezeigt, du darfst niemand so im Vorhinein judgen, weil da kommst du nicht weiter, so, verbreitest nur schlechte Stimmung. Und es gibt ja auch so das andere, das Gegenteil dazu. Also viele sind auch von Veganern genervt, muss man mal ehrlich sagen. Also viele Fleischesser regen sich ja auch über Veganer auf. Und wenn du dann diese Person bist, die anderen einfach immer Vorwürfe machst und so weiter, machst du dir selbst keine Freunde und du trägst auch nicht dazu bei, dass dass es eine größere vegane Szene gibt und dass noch mehr Leute vegan essen, weil
wenn
man mal ehrlich ist, vegan ist immer noch voll die Nische. Wenn man sich deutschlandweit anschaut, hat sich die Zahl der Veganer verdoppelt in den letzten Jahren, aber von 1 auf 2%.
Ja.
So, also jeder Hundertste oder so ist vegan in Deutschland.
Ja.
Und ja, da sollte man sich halt gegenseitig einfach zeigen, was das Geil an der veganen Ernährung ist und sich keine Vorwürfe machen.
Ich denke, das machen die großen Firmen auch schon relativ gut mit dem Marketing. Aber ja, ich merke das auch selber, dass es viel mehr Sinn macht, Leute irgendwie zu inspirieren, anstatt zu missionieren und dazustehen und den Vorträge zu halten.
Ja,
also lieber so mit meinem Business gebe ich ihnen was Geiles zu essen und die denken sich dann so, wow, das ist vegan. Ja, das ist alles vegan. Wir hatten neulich auch ein Catering auf einer Taufe, weil die Mutter von dem Taufkind vegan lebt und uns organisiert hat. Und sie meinte, ihre Familie ist komplett eingefleischt. Also da essen alle halt irgendwie Fleisch und super viele krasse Fleischesser. Und halt auch viele alte Leute. Aber die kamen dann zu uns an die Küche und meinten, es hat so gut geschmeckt. Also wir haben da ein veganes Gulasch gemacht. Das war ein Jackfruit-Gulasch.
Geil.
Und die haben halt dann nochmal nachgefragt, war das wirklich vegan? Und jetzt in meinem hohen Alter werde ich vielleicht doch noch überzeugt, so mit 75.
Ja.
Und wir so, ja, geil, das ist voll das gute Feedback.
Voll.
Und so muss es halt sein. So, wir haben da eigentlich kaum Werbung gemacht. Wir haben auch in der Menükarte jetzt irgendwie nicht vegane Titel oder so eingebaut, sondern einfach nur denen das Essen serviert.
Ja.
Und das hat gereicht.
Ja, und wer hat was gegen geiles Essen so?
Ja, genau. Wenn es halt geil schmeckt. Und ich meine, gerade so ein Jackfruit-Gulasch, das hat halt auch eine geile Substanz. Also einfach diese Textur von der Jackfruit ist mega gut.
Ja, voll.
Sehr fleischähnlich, sehr faserig.
Ja.
Und da fehlt dir dann eigentlich nichts.
Ja, so sollte es sein.
Ja.
Ja. Nice.
Voll. Ja, vielleicht noch so ein paar letzte Worte, bevor wir jetzt die Folge beenden.
Ja.
Zu Econoise. Wie geht's jetzt weiter? Du meinst, wahrscheinlich wird das Projekt auf Eis gelegt.
Ja.
Wie geht's weiter und wie geht's dir dabei?
Ja, also erstmal blutet mir natürlich schon so ein bisschen das Herz, dass ich das jetzt so sagen muss. So. Aber ja, es ist am Ende so sicherlich die bessere Entscheidung. Wir haben da gestern das eigentlich erst so wirklich entschieden, dass wir das aufhören. Als nächstes werden wir unser Gewerbe abmelden, so.
Mhm.
Das ist der nächste Schritt.
Ja.
Aber ich habe wahnsinnig viel dadurch gelernt und ich weiß nicht, vielleicht haben es ein paar mitbekommen, wir haben zu Beginn der Kampagne auch eine große Party organisiert, eine Techno-Party so, und die lief ziemlich gut. Wir haben so gedacht, 200 bis 300 Leute wäre übel krass, wenn kommen würden. So. Es kamen einfach 500 Leute.
Mega.
Das war richtig nice. So. Und tatsächlich so in die Richtung will ich jetzt auch so ein bisschen gehen. Ich habe Bock, Partys zu organisieren.
Ja.
Ich habe noch den veganen Lebensmittelladen, so, da bin ich auch voll dabei. Aber ich habe Bock, auch noch weitere Projekte zu machen. Mhm. Als nächstes werde ich mit einem Kollegen aus Basel auch eine Tunnel-Rave organisieren. Ich habe Bock, so ein bisschen so in diese Richtung zu gehen und Events zu machen.
Geil.
Gerade jetzt haben halt auch alle Bock, nach Corona irgendwie tanzen zu gehen und feiern zu gehen. Genau, also falls jemand Bock hat, 9. Juli im Tunnel, ja.
Cool. Stark.
Genau.
Finde ich ein schönes Ende, eine schöne Abrundung für die Folge.
Ja.
Und ja, das heißt, wir werden wahrscheinlich noch mehr von dir hören.
Ja.
Auf jeden Fall werde ich weiter das Projekt mit dem Vegan Store verfolgen. Das ist auch super spannend.
Ja.
Und schön, dass du da warst.
Ja, danke. Und vielleicht auch nochmal kurz so, klingt jetzt vielleicht ein bisschen deprimierend, dass ich jetzt so das Projekt aufgeben musste, voll viel Arbeit da reingesteckt habe. Aber ganz ehrlich, das am Ende lernt man daraus mega viel. Und auch wenn ein Projekt nicht funktioniert, ohne dieses Projekt gäbe es wahrscheinlich auch den Vegan Store gar nicht, weil ich halt dadurch wusste, okay, was mache ich, als wir jetzt sozusagen diese Idee haben, was für eine Unternehmensform brauchst du, was musst du beachten bei dem Team, wie kommst du an die Finanzierung und alles, das habe ich alles durch Econoise gewusst. So. Und deswegen sollte man die Sachen halt nicht so starr sehen, so wenn irgendein Projekt nicht funktioniert, dann funktioniert halt vielleicht ein anderes Projekt und man muss halt am Ball bleiben. Und ja, es ist manchmal echt hart, auch beim Vegan Store hatten wir uns eigentlich geplant, dass es schneller geht und es dauert halt häufig länger, als man sich das vorstellt, aber es lohnt sich halt immer so an seinen Ideen festzuhalten und weiterzumachen, weil am Ende ist, also wenn du es dann halt irgendwann mal schaffst mit einem Projekt, dass es funktioniert, so ist einfach übel geil. So, und deswegen freue ich mich jetzt halt auch, ja, auf die Zeit mit dem Wing Store und dann noch weitere Projekte zu machen. Und ja, also ich wollte einfach nur sagen, haltet an euren Ideen fest, so, das wird sich schon lohnen.
Cool, schöne Message. Vielen Dank.
Ja, danke auch.
Ciao, ciao.
Ciao.